Ich möchte einen Exkurs machen, und zwar zum Thema Abendmahl. Es ist so, dass schon vor längerer Zeit das von verschiedenen Geschwistern an mich herangetragen worden ist, einfach das Thema mal im größeren Rahmen zu behandeln. Und deswegen möchte ich das heute tun, verschiedene Aspekte einfach aus der Schrift heraus betrachten, die wichtig sind. Wir fangen an mit dem Lukas-Evangelium, wo wir die Einsetzung des Mahles des Herrn haben. Lukas Kapitel 22, Abvers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Diese Einsetzung des Mahles des Herrn steht in Verbindung mit dem Passamahl. Das ist ja im gleichen Kapitel davor, wird berichtet, wie sie das Passamahl feierten. Einfach vom Hintergrund her ist da interessant zu erwähnen, dass es im Rahmen des Passamahles verschiedene Kelche gab. Ein Kelch hieß der Kelch der Erlösung, und das ist der Kelch, den offensichtlich der Jesus hier nahm und diesen praktisch zum Abendmahlskelch machte. Und das war so, den Kelch der Erlösung, da hatte jeder einen. Also jeder hatte da verschiedene Kelche stehen an seinem Platz, und das wurde auch in einer entsprechenden Reihenfolge dann zu sich genommen. Das ursprüngliche Abendmahl, eben im Rahmen des Passamahles, war wirklich so, dass man nicht gemeinsam aus einem Kelch getrunken hat, sondern jeder hatte seinen Kelch der Erlösung. Das nur ganz am Rande, da manche, wenn in einer Gemeinde viele Kelche angeboten werden, dann nicht bereit sind, dann am Abendmahl teilzunehmen, weil sie meinen, es müsste ein Kelch sein. Tatsächlich muss es nicht ein Kelch sein, es können auch mehrere sein. Und in der Umsetzung, denke ich, ist es so ein etwas, wo man auch Freiheit hat, je nachdem, wie man es gestalten möchte. Ja. Und das ist nur ganz am Rande, das soll jetzt heute nicht Thema sein. Hier setzt der Herr Jesus das Mahl ein. Und weil das eben abends war, daher kommt der Begriff Abendmahl. Dieser Begriff ist kein biblischer Begriff. Es war eben abends, und abends wurde es eingesetzt. Und deswegen Abendmahl. Ist es deswegen kein falscher Begriff, aber ist eine Ableitung aufgrund von der Situation, wie es eingesetzt worden ist. Ja. Weil manche fragen sich da, hey, warum heißt es Abendmahl, wenn man das morgens praktisch zu sich nimmt? Auch da müssen wir bedenken, es gab auch viele Zusammenkünfte in der Anfangszeit der Gemeinde, die abends geschahen. Ja. Aber auch da ist es wieder keine Vorgabe, sondern man kann das auch abends durchführen. Auch hier ein Bereich, wo wir Freiheit haben. Der Jesus sagt hier: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Auch ganz kurz möchte ich darauf eingehen: Die katholische Kirche besteht darauf, und auch die evangelische, zumindest damals Luther, dass der Jesus gesagt: Das ist mein Leib. Ja, also meint er ja keine symbolische Bedeutung. Und deswegen wird damit die Transsubstantiation begründet. Ja, Jesus sagt: Das ist mein Leib, also ist es wirklich der Leib Jesu. Also isst man wirklich den Leib Jesu und nicht das Brot, das ein Symbol ist für den Leib. Ja, hier würde ja nicht stehen, das ist ein Symbol für meinen Leib, sondern da steht ja, das ist mein Leib. Und genauso bei dem Blut, der Wein ist dann entsprechend, verwandelt sich in das Blut. Und Unterschied zwischen der katholischen Lehre und der traditionell lutherischen Lehre ist folgende: In der katholischen Lehre findet eine Verwandlung statt des Brotes in den Leib und des Weines in das Blut, während im evangelischen die sogenannte Konsubstantiation stattfindet, also der Leib des Herrn und das Blut des Herrn kommt zu den Elementen hinzu. Also der Leib kommt zum Brot hinzu und das Blut kommt zum Wein hinzu, aber Brot und Wein bleiben auch da. Ja. Deswegen Kon heißt mit, Konsubstantiation. Wir sehen hier eigentlich schon eine Widerlegung in dem Abschnitt selbst, ja, denn interessant ist die Aussage in Bezug auf den Wein. Da heißt es nämlich, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier erwähnt der Herr Jesus den Kelch und niemand käme aber auf die Idee zu sagen, der Kelch ist das Blut des Herrn, ja, sondern es ist klar, dass eigentlich das, was in dem Kelch drin ist, gemeint ist. Und von daher sehen wir, haben wir hier schon einen Hinweis auf eine symbolische Bedeutung. Einen weiteren Hinweis haben wir, dass er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Ja. Der Jesus selbst war gegenwärtig, als er es einsetzte. Er war eben nicht im Brot und nicht im Wein. Er war ja da. Ja, er hielt Wein und Brot in seinen Händen und war jetzt nicht auf einmal zusätzlich selbst im Wein und im Brot und trank dann sich selbst. Ja, das muss man auch noch dazu sagen, dass er ja selbst auch bei der Einsetzung des Mahles teilnahm. Also hier sehen wir, das passt einfach nicht. Es ist ein Gedächtnismahl und somit sind Brot und Wein Symbole für sein Leib und für sein Blut. Und wir denken eben an das, was er getan hat. Um dieses Werk geht es ja, dass er da zu diesem Augenblick noch gar nicht vollbracht hatte, das er jetzt verbringen würde. Weitere Bezeichnungen sind eben das Mahl des Herrn. Und es wird auch in der Apostelgeschichte unter anderem als Brotbrechen bezeichnet. Das ist also der Anlass. Hier wird es eingesetzt und wir sollen das tun, ja, so lange, bis er kommt. Das werden wir noch betrachten, die Bibelstelle. Aber hier haben wir einen Hinweis, dass auch seine Wiederkunft eine Rolle spielt, denn es ist etwas, was die Gemeinde tut, bis der Jesus wiederkommt. Und sozusagen erinnert die Gemeinde sich an dieses Werk und nimmt am Abendmahl teil, führt das durch, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und somit freut man sich natürlich auch auf seine Wiederkunft. Wir schauen deswegen jetzt noch eine andere Bibelstelle an, und zwar im 1. Korintherbrief, 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 16 und 17. Da heißt es, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also hier wird uns etwas mehr über die Bedeutung auch gesagt, des Abendmahls oder des Mahles des Herrn. Es heißt, hier ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Auch hier wieder wird der Kelch erwähnt. Und der Kelch ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Also ist eine Bedeutung Gemeinschaft mit Christus. Ja, durch sein Erlösungswerk, das er vollbracht hat. Da müssen wir natürlich hervorheben, das Erlösungswerk selbst, das ist natürlich die Grundlage für die Gemeinschaft. Ja, das heißt, dass wir Zugang haben zu dem Vater durch sein Blut, durch das Blut des Herrn Jesus, durch seine Erlösung. Das heißt auch im Epheser 1, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also durch das Mahl des Herrn wird diese Gemeinschaft nicht erst hergestellt. Sie wird hergestellt, ganz klar, durch das, was der Jesus getan hat, wenn wir daran glauben, darauf vertrauen. Aber sie wird damit zum Ausdruck gebracht. So wie das ja eine symbolische Bedeutung hat, der Wein und das Brot, so wird das hier zum Ausdruck gebracht, die Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn haben. Und natürlich, wenn wir beten, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn anbeten, dann haben wir natürlich auch in dem Sinne Gemeinschaft mit ihm, ja, in ganz praktischer Form. Aber die Grundlage, diese Gemeinschaft, die hat jeder Gläubige. Somit geht es hier um das wirklich zum Ausdruck zu bringen durch das Durchführen des Abendmahls, also Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und dann heißt es hier noch, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Es heißt auch in der Schrift im 1. Korinther 12, Vers 13, dass wir durch seinen Geist in einen Leib hineingetauft sind, in einen Leib, in den Leib des Christus. Das heißt, jeder, der zum Glauben kommt, hat die Geistestaufe. Und die Geistestaufe, was ist das? Das ist das Einfügen des Gläubigen in den Leib Christus, laut 1. Korinther 12, Vers 13. Ja. Deswegen hat auch jeder Gläubige, der wirklich wiedergeboren ist, die Geistestaufe empfangen. Das ist nicht eine extra Erfahrung, sondern jeder Gläubige ist Teil des Leibes des Christus und hat entsprechend auch Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen, die Teil dieses Leibes sind. Deswegen heißt es hier die Gemeinschaft des Leibes des Christus. In Vers 17 wird es weiter erklärt, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also alle Gläubigen sind Teil am Leib Christi und auch das wird hier wiederum zum Ausdruck gebracht durch das Mahl des Herrn, dass wir gemeinsam Teil an einem Leib sind. Also die Einheit untereinander wird zum Ausdruck gebracht. Und das ist interessant, wir haben hier 1. Korinther 10, wo diese Sachen erklärt werden, dann 1. Korinther 11, wo es auch wieder um das Mahl des Herrn geht und in 1. Korinther 12 dann die Ausführung über die Geistesgaben. Und die Geistesgaben in 1. Korinther 12 sind ja Gaben, die der Herr der Gemeinde gegeben hat, um einander zu dienen. Es geht jetzt nicht darum, welche haben aufgehört, welche gibt es noch, das haben wir schon immer wieder besprochen, diese übernatürlichen, offenbarenden Gaben, auch die prophetischen Gaben, die sind nicht mehr in der heutigen Zeit. Aber es geht im 1. Korinther 12 ja auch darum, zu zeigen, es gibt Gaben, die der Herr gegeben hat und wir als Glieder an einem Leib dienen einander mit diesen Gaben. Und das heißt, wir können hier schon sehen, dass durch die Teilnahme am Mahl des Herrn auch eine Verantwortung mit einhergeht. Wir sind Teil an einem Leib. Wir drücken dadurch, dass wir am Abendmahl teilnehmen, am Mahl des Herrn teilnehmen, drücken wir dadurch aus, dass wir eben Teil dieses Leibes sind und auch den anderen Geschwistern mit unseren Gaben dienen möchten. Das heißt, das Abendmahl bedeutet auch Verantwortung für den Einzelnen, für jeden, der teilnimmt, sich um die anderen Glieder am Leib zu kümmern. Daraus ergibt sich auch was anderes, was wir dann noch betrachten werden. Wie geht man mit jemandem um, bei dem es offensichtlich ist, dass ihnen die anderen eigentlich egal sind, dass er sagt, Hauptsache ich bin erlöst, ja, ich gehe meinen Weg mit dem Herrn, aber ich möchte trotzdem am Abendmahl teilnehmen. Ja. Mit solchen Fragen muss man sich dann beschäftigen, aber klar ist es ein Widerspruch, wenn man sagt, der Dienst an den anderen ist mir gar nicht so wichtig, das hat keine hohe Priorität in meinem Leben, aber durch das Teilnehmen am Mahl des Herrn drücke ich das aus oder bringe ich das zum Ausdruck, dass ich eigentlich Teil am Leib bin. Und es heißt ganz eindeutig in 1. Korinther 12, dass die Glieder angewiesen sind auf die anderen Glieder. Ja, wir sind alle Glieder in einem Leib und es funktioniert nicht, wenn nicht jedes Glied seinen Teil der Verantwortung für die anderen Glieder übernimmt. Also ein wichtiger Bereich, der hier auch durch das Abendmahl ausgedrückt wird, denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Ein weiterer Punkt, eben in 1. Korinther 11, ab Vers 23, da sagt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also erstmal bis dahin. Durch das Mahl des Herrn wird der Tod des Herrn verkündigt. Das ist eine ganz wichtige Aussage, bis er kommt, wie ich erwähnt hatte. Also die Wiederkunft haben wir im Blick, auch wenn es um das Mahl des Herrn geht. Jedes Mal, wenn wir das Mahl zu uns nehmen, kann es sein, es ist das letzte Mal, dass wir es zu uns nehmen, bevor er wiederkommt. Ja. Das ist auch ein interessanter oder ein schöner Gedanke, finde ich. Er verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Und die Verkündigung des Todes des Herrn ist etwas, was man ganz praktisch tut durch die Teilnahme am Abendmahl. Diese Verkündigung ist also eine symbolhafte Handlung. Indem wir schon daran teilnehmen, verkündigen wir durch diese Handlung den Tod des Herrn. Das kommt natürlich zusätzlich durch die Gebete und so weiter zum Ausdruck, aber schon durch das Abendmahl selbst findet diese Verkündigung statt vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. So ähnlich wie die Taufe. Auch die Taufe ist ja etwas, was wir einmalig tun. Und die Taufe ist ja auch ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Also eine weitere Bedeutung ist, den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Nun möchte ich auf die Frage eingehen, wer nimmt am Abendmahl teil? Und da sind wir nämlich erstmal für den Anfang im richtigen Kapitel, nämlich hier im Kapitel 11. Ich lese dazu noch etwas weiter, um eine Stelle zu lesen, die sofort als Antwort genannt wird, wenn es um die Frage geht, wer nimmt am Mahl teil? Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also wenn man in manchen Gemeinden fragt, wer darf denn am Abendmahl teilnehmen, dann bekommt man als Antwort, das liegt doch gar nicht bei uns, das zu beurteilen. Derjenige, der teilnimmt, muss sich selbst prüfen, wie es hier heißt in 1. Korinther 11, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Diese Stelle wird praktisch herausgegriffen und gesagt, hier steht ja, jeder soll sich selbst prüfen und er wird nicht etwa von der Gemeinde oder von anderen geprüft. Und entsprechend kommt dann oft eben auch ein Beleidigtsein auf, wenn man sagt, nein, hier hat die Gemeinde auch eine Verantwortung. Das ist heutzutage gar nicht mehr so üblich, dass hier die Gemeinde ihrer Verantwortung nachkommt, auch zu prüfen. Und diese Stelle hier einfach herauszugreifen, ist einfach fehl am Platz, und zwar deswegen, weil wir müssen überlegen, an wen richtet Paulus hier diese Worte? Der Mensch prüfe sich selbst. Er richtet diese Worte nicht etwa an jemanden, der erstmalig am Abendmahl teilnehmen möchte, sondern er richtet diese Worte an jemanden, der schon längst am Abendmahl teilnimmt, nämlich an die Korinther. Ja, wir können davon ausgehen, dass sogar Paulus mit ihnen schon, als er nämlich vor Ort war bei den Korinthern, mit ihnen schon das Abendmahl zusammen genommen hat. Deswegen geht es hier nicht darum, wie geht man vor, wenn jemand das erste Mal kommt und sagt, ich möchte am Abendmahl teilnehmen, sondern hier geht es um die regelmäßige Praxis der Gläubigen, die schon zum Abendmahl zugelassen sind. Jedes Mal, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann sollen wir uns prüfen. Diese Prüfung muss jedes Mal erfolgen, Sonntag für Sonntag oder wann immer es durchgeführt wird, müssen wir uns prüfen, ob wir würdig sind. Und wenn wir zum Schluss kommen, dass wir nicht würdig sind, weil wir zum Beispiel im Streit mit einem Bruder, einer Schwester leben oder irgendetwas vorgefallen ist, was bereinigt werden muss, dann sollen wir das klären. Ja, wenn wir es so kurzfristig nicht klären können, dann müssen wir es eben aufschieben. Ja. Besser ist es natürlich schon, das am gleichen Tag geklärt zu haben, sodass es erst gar nicht so weit kommt. Aber es gibt Umstände, die das eben verhindern. Und dann muss man sagen, dann erachtet man sich für unwürdig und nimmt nicht am Abendmahl teil. Die Aufforderungen an die Gemeinde, die ergeben sich aus anderen Stellen, dass die Gemeinde auch Verantwortung hat, zu prüfen. Und zwar, wir haben im selben Brief, im Korintherbrief, da Hinweise darauf, erstmal allgemeine Hinweise in Bezug auf die Gemeinschaft, mit wem wir Gemeinschaft haben sollen und mit wem nicht. Und dadurch ergibt sich auch ein Ausschluss aus dem Abendmahl, obwohl es hier nicht ausdrücklich erwähnt wird. Ja. In 1. Korinther 5 geht es um das Thema der Gemeindezucht. Ich lese mal ab Vers 1, da erwähnt Paulus ein Beispiel in Korinth. Da heißt es, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Also in dem ganzen Abschnitt sehen wir die Verantwortung der Gemeinde, den alten Sauerteig hinauszufegen. Sauerteig ist ja ein Symbol für Sünde. Und hier hat die Gemeinde eine Verantwortung, Gemeindezucht zu üben. Und Gemeindezucht kann sich unter anderem darauf beziehen, dass man vom Abendmahl ausschließt, ja, dass man von der ganzen Gemeinde ausschließt oder auch, dass man zum Abendmahl nicht zulässt. Weil man die Verantwortung hat, also die Führung der Gemeinde hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Sauerteig sich eben nicht in die Gemeinde hineinmischen kann. Und hier geht es nicht um irgendwelche Dinge, sondern es werden jetzt auch Dinge aufgezählt, die dazugehören, nämlich ab Vers 9. Da heißt es, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger, Habsüchtiger, Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte, habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Hier, wie gesagt, allgemeine Aussagen und eine Liste mit Dingen, die zu solchem Ausschluss führen. Also es geht nicht darum, dass bei jedem Fehltritt irgendwie Gemeindezucht praktiziert wird. Ja, es sind ganz klare, offenbare Sünden wie Unzucht und solche Dinge, die von der Gemeinde praktisch dann behandelt werden müssen und somit ist auch die Frage, wann ist man würdig und wann nicht, dadurch etwas klarer. Manche meinen, man müsste einen sehr hohen Grad an Heiligkeit erreicht haben, um würdig zu sein, am Abendmahl teilzunehmen. Aber darum geht es nicht. Würdig sind wir erstmal durch das Werk des Herrn und das sollte sich natürlich an gewissen Früchten zeigen und auch an der Abwesenheit von gewissen Dingen, nämlich hier wie Lästerung, Unzucht und so weiter. Wenn jemand solche Dinge praktiziert oder sich solche Dinge schuldig macht, dann ist es klar, das ist ein Fall für Gemeindezucht. Und hier ist nicht nur die Leitung der Gemeinde gefragt, sondern natürlich auch die anderen Geschwister, die sowas vielleicht mitbekommen, hier dann entsprechend tätig zu werden, beziehungsweise Bescheid zu geben oder denen selbst darauf hinzuweisen, jetzt schau mal, jetzt lebst du in dieser Sünde und möchtest am Abendmahl teilnehmen, da solltest du lieber davon abstehen, das zu tun. Also, das ist wichtig hervorzuheben. Es geht nicht darum, eine höhere Stufe von Heiligkeit zu erreichen, sondern gewisse Dinge, die ausdrücklich erwähnt werden in der Schrift, die dürfen eben nicht vorhanden sein. Und natürlich das Zwischenmenschliche, was jeder selbst prüfen muss, liegt Streit vor, liegt Hass vor, liegen andere Dinge vor, die irgendwo das Verhältnis, die Beziehung stören. Da muss natürlich aufeinander zugegangen werden, um Vergebung gebeten werden und das bereinigt werden. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und somit ist auch die Verantwortung der Gemeinde nicht zu prüfen, hat jemand eine sehr hohe Stufe von Heiligkeit erreicht und kann deswegen teilnehmen, sondern es geht um gewisse Grundlagen, die geprüft werden und auf die möchte ich auch noch weiter eingehen. Vorher aber nochmal zurück zu 1. Korinther 10 kommen. In dem Zusammenhang steht nämlich noch mehr, was wichtig ist für dieses Thema. In Vers 16, den hatten wir ja gelesen, sagt Paulus, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir haben alle Teil an dem einen Brot. Jetzt geht es weiter in Vers 18. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Also hier sehen wir ganz klar, Paulus zeigt hier einen Widerspruch auf. Und zwar, es geht nicht gleichzeitig den Kelch des Herrn zu trinken, also am Abendmahl teilzunehmen, und gleichzeitig den Kelch der Dämonen zu trinken. Und hier in dem Zusammenhang geht es um Götzenopfer. Das war etwas, was damals für die Korinther eine Gefahr war. Sie kamen aus diesem Hintergrund, sie waren weggerissen worden zu den stummen Götzen, zu den Dämonen, die eigentlich hinter den Götzen stehen. Und wir sehen ja auch bei den Korinthern, da gab es viele dabei, die noch nicht so viel Erkenntnis hatten und die dachten, gewisse Dinge seien miteinander vereinbar. Ja, und sie hatten die Erwartung, beides zu tun, also noch hier zum Beispiel am Götzenopfer teilzunehmen und auch am Mahl des Herrn beizunehmen. Und Paulus sagt, das ist eine Unmöglichkeit. Wenn man jetzt dem gesagt hätte, prüf dich mal selbst, dann hätte er gesagt, ist doch alles kein Problem. Ja, jemand, der diese Erkenntnis noch nicht hat, der wird natürlich zum Schluss kommen, die Prüfung ist positiv ausgefallen. Und deswegen wird hier an die Gemeinde, an die Korinther appelliert, gewisse Widersprüche aus dem Weg zu schaffen. Gemeinschaft mit Dämonen und Gemeinschaft eben mit dem Herrn, das passt nicht zusammen. Und wir sehen hier eindeutig, es heißt, wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Und das können wir natürlich auf die heutige Zeit übertragen, wenn wir zum Beispiel jetzt im Katholischen an das Messopfer denken. Das Messopfer ist auch etwas, was letztendlich dämonisch ist, das muss man einfach so sagen. Und man kann nicht gleichzeitig das Messopfer besuchen, am Messopfer teilnehmen, an der Messe teilnehmen und dann am nächsten Sonntag praktisch in die Gemeinde kommen und am Abendmahl teilnehmen. Aber jemand, der jetzt als Besucher zum Beispiel herkommt und sagt, ah, ihr feiert hier Abendmahl, das ist ja schön, ja, da mache ich auch mit, da nehme ich auch teil, dann wird der auch da überhaupt keine Diskrepanz sehen, ja, zwischen dem Messopfer und zwischen dem, was wir unter dem Mahl des Herrn verstehen. Und so gibt es auch andere Bereiche, wenn wir sehen, die Verführung auch von freien Gemeinden, ja, sei es mit Charismatik, sei es mit anderen Strömungen, auch hier ist was Dämonisches oft am Wirken, ja, nicht immer, aber oft ist es der Fall. Und auch hier passt es nicht zusammen, dass man gleichzeitig dort und gleichzeitig dann in einer bibeltreuen Gemeinde am Abendmahl teilnimmt. Auch da ist ein Widerspruch, das ist dem Herrn nicht wohlgefällig und es reizt ihn letztendlich zur Eifersucht. Das heißt, hier wird an die Verantwortung der Gemeinde appelliert und es ist natürlich klar, dass hier die Gemeindeleitung eine Verantwortung hat, das auch zu prüfen. Und die anderen Geschwister verlassen sich ja auch darauf, dass jetzt niemand zugelassen wird zum Abendmahl, der gleichzeitig in solch einer Verbindung steht und hofft auch darauf, dass wenn er hier am Abendmahl teilnimmt, dass dann eben diese Prüfung stattgefunden hat bei jedem Einzelnen. Denn es kann ja nicht angehen, dass jeder aus der Gemeinde jetzt ein Gespräch mit jemandem anfängt, der relativ neu ist und ihn fragt, ja, wie sieht's aus, wie sieht der Punkt aus und der Punkt aus. Das wäre ja dann Marathongespräche, die geführt werden müssten, sondern hier ist natürlich ganz klar die Gemeindeleitung gefragt, dafür zu sorgen, dass dieser Sauerteig eben die Gemeinde nicht durchsäuert. Neben diesen Verbindungen, die sich hieraus ergeben aus 1. Korinther 10, haben wir natürlich da weitere Punkte, die uns die Bibel nennt. Wir haben erstmal in 2. Korinther 6 nochmal eine vom Thema her ähnliche Aussage. Da geht es jetzt ganz klar um Ungläubige. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Also die Stelle ist ja sehr bekannt. Der Ruf Gottes zur Absonderung der gilt für die Gläubigen. Und diese Stelle wird oft auf die Ehe angewandt. Ja. Als Anwendung ist es auch in Ordnung. Ja, man kann daraus ableiten, dass wenn man vorhat zu heiraten, dass man dann nicht an Ungläubigen heiratet, weil dann würde man sich in ein gemeinsames Joch begeben. Aber vom Hauptthema geht es hier durchaus um Gottesdienst. Deswegen heißt es ja auch, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Also Gottesdienst zu halten, der in Verbindung steht mit etwas Unreinem, mit zum Beispiel Götzenbildern, wie es hier heißt, wo Licht und Finsternis letztendlich zusammengebracht werden. Ja, ist also ein Text, den wir auch ganz klar auf die Ökumene anwenden können. Ja, diese Ökumene oder weltweite evangelische Allianz und was es alles gibt, passt in diese Kategorien, denn hier machen Gläubige mit, ja, die vielleicht dieses Wissen nicht so haben oder das einfach übersehen, und hier sind Ungläubige dabei. Ja. Und das passt nicht zusammen, aber auch auf kleinerer Ebene gilt dieser Ruf zur Absonderung, und auch hier wird an die Verantwortung der Gemeinde mit appelliert, aber natürlich auch an jeden persönlich. Auch jeder persönlich muss sich natürlich überlegen, wo muss ich mich absondern und wo nicht. Ja, das ist auch ein schwieriger Bereich. Wir sollen ja ein Zeugnis sein. Ja, und Paulus hat an einer anderen Stelle gesagt, wo es um die Gemeinschaft geht, hat er ja ausdrücklich gesagt, es geht nicht darum, dass wir mit jemand zu tun haben in der Welt. Ja, das werden wir haben. Wir werden mit Lästerern und so weiter immer wieder zu tun haben und soll denen auch in Liebe begegnen und ein Zeugnis für sie sein. Aber es geht hier um ein gemeinsames Joch, dass wir gemeinsam praktisch zum Beispiel mit ihnen den Gottesdienst durchführen. Das wäre jetzt das falsche Mittel, um jemanden zu gewinnen. Eine weitere wichtige Stelle haben wir im 2. Johannesbrief. Und zwar heißt es in Vers 9, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also hier geht es natürlich um das Aufnehmen ins Haus, aber wenn das sogar schon aufs Haus zutrifft, dann wird es natürlich erst recht auf die Gemeinde und auf die engste Gemeinschaft, die man dort hat, nämlich das Abendmahl, zutreffen. Und zwar können wir hier ableiten, dass es hier um lehrmäßige Reinheit geht. Ja, es heißt, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Also auch hier ist ein Bereich, wo eine Verantwortung da ist, zu prüfen, die die Gemeinde hat. Aber hier ganz klar im Johannesbrief auch jeder persönlich. Jeder persönlich, der zum Beispiel überlegt, Geschwister zu unterstützen, durch das ins Haus aufnehmen, was ja ein Dienst war, der wichtig war, der immer wieder erwähnt wird, auch im Neuen Testament, dass wir solche unterstützen sollen, die für den Herrn arbeiten, und das beinhaltet auch Gastfreundschaft, aufnehmen und so weiter. Aber auch da gibt es gewisse Dinge zu prüfen, und wenn diese zutreffen, dann sollen wir so jemanden nicht aufnehmen. Und das heißt, in der Lehre des Christus bleibt. Ja, was ist darunter zu verstehen? Es ist einfach die Grundlehre der Schrift, kann man sagen. Ja. Wir können jetzt hier nicht davon ableiten, dass jedes einzelne Detail gemeint ist, sondern es geht um die Grundlehren der Schrift. Er erwähnt auch, der hat den Vater und den Sohn. Also sind es ganz klar die Lehren, die mit dem Vater und mit dem Sohn in Verbindung stehen. Und was natürlich da einem gleich einfällt, ist die Dreieinigkeit. Wenn jemand diese Lehre nicht vertritt oder die Dreieinigkeit leugnet, dann sollte man ihn nicht aufnehmen. Und so können wir auch davon sehen, von dieser Stelle, dass wir Zeugen Jehovas nicht aufnehmen sollten. Ja. Wir hatten ja einen Fall, wo jemand zu uns in die Gemeinde kam, der erstmal in vielerlei Hinsicht sehr biblisch sprach und dann auch am Abendmahl teilnehmen wollte. Ja, denn er hatte auch dort aus der Gemeinde, aus der er kam, auch teilgenommen. Und zu dem Zeitpunkt war es noch nicht klar, welche Lehren er so vertritt. Vieles hatte sich biblisch angehört, was er so gesagt hatte. Und dann haben wir ihm eben erklärt, dass ohne dieses prüfende Gespräch oder Gespräche, das nicht stattfinden kann, dass er zwar dabei sein kann, aber erstmal nicht teilnehmen kann. Das hat er dann akzeptiert, obwohl man gemerkt hat, es hat ihm nicht so gepasst, aber er hat es akzeptiert. Und dann mit der Zeit kam wirklich raus, dass er sehr viele Irrlehren vertritt. Unter anderem leugnete er die Dreieinigkeit, und das nicht nur im Stillen, sondern er versuchte auch, andere dann in der Gemeinde von seinen Ansichten zu überzeugen. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass eine Prüfung vorher stattfindet, anhand von diesem ganz praktischen Beispiel. Viele hätten gesagt, ja gut, Ja, du sagst, du bist Christ und bis jetzt hat sich's eigentlich ganz gut angehört, was du gesagt hast, also nimm ruhig teil. Und viele hätten gesagt, es ist ein Mangel an Liebe, wenn man ihn nicht teilnehmen lässt. Aber in Wirklichkeit, wenn wir von Mangel an Liebe sprechen, müssen wir auch den anderen Aspekt betrachten. Wir müssen den einen Aspekt betrachten, den Umgang mit so jemandem persönlich, ja, der natürlich trotzdem in Liebe und so weiter stattfinden sollte, aber auch die Liebe zu der Herde, die Liebe zu der Gemeinde. Und es ist sicher nicht Liebe zur Gemeinde, wenn man keine Prüfung vorher macht, bevor man am Abendmahl teilnehmen lässt, weil man dann zulässt, dass eben Sauerteig hineinkommt und durchsäuert. Und hier heißt es sogar, wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig, ja, sodass andere sich praktisch mit schuldig machen, dadurch, dass sie Gemeinschaft mit so jemandem haben. Oft ist es die einzige Möglichkeit, erstmal nicht zum Abendmahl zuzulassen, denn man kann ja nicht sagen, wenn jemand kommt, dass man ihn gar nicht zum Gottesdienst kommen lässt. Ja, man weiß ja nicht, wie sich's weiterentwickelt, wie der durch die Predigten, durch das Wort vielleicht verändert wird, zum Nachdenken kommt. Also das kann man nicht tun, von Anfang an sagen, also hier scheint manches nicht zu passen und man weiß es ja auch noch gar nicht, deswegen darfst du gar nicht kommen. Aber zu sagen, da muss erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bis wir dann auch Gespräche geführt haben, bevor eine Teilnahme am Abendmahl dann in Frage kommt. Dazu kommt natürlich auch, wenn das dann wirklich konkreter wird, dass man, wenn jemand von einer anderen Gemeinde kommt, dann auch Kontakt aufnimmt mit dieser Gemeinde und da mit den Leuten etwas spricht. Da geht es dann auch nicht um Misstrauen, dass man dem Zeugnis desjenigen misstraut, sondern man erkundigt sich, wer ist denn vor der Hirte praktisch gewesen, ja, lernt diesen Hirten vielleicht kennen, so ergibt sich vielleicht auch ein neuer Kontakt, wie es ja auch schon in der Praxis geschehen ist. Das ist einfach deswegen wichtig, weil wir haben auf der einen Seite die universale Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu, und wir haben örtliche Gemeinden. Und örtliche Gemeinden sind natürlich immer auf einen Ort begrenzt, aber es ist trotzdem ein Leib, ein weltweiter Leib. Und deswegen ist es nicht irrelevant, was irgendwelche anderen Gemeinden, die eventuell bibeltreu sind, gemacht haben, wie sie alles gehandhabt haben, sondern man kann sich da erkundigen, man kann sich austauschen. Das soll natürlich auch alles in Liebe, geschwisterlicher Liebe geschehen, ist aber eine wichtige Sache. Wir hatten hier auch mal Besuch und da wir die Gemeinde schon kannten, zumindest vom Namen her, habe ich dann Kontakt aufgenommen und es hat sich ein sehr gutes Gespräch entwickelt. Es ging im Wesentlichen um das, dass ich nachgefragt habe, nehmen Sie bei euch teil. So musste ich das mit den Geschwistern, die kamen, dann gar nicht mehr besprechen, sondern konnte ihnen sagen, ihr könnt dann hier auch teilnehmen. Für alle Beteiligten war das etwas sehr Erfreuliches, weil man sowas, haben sie selber gesagt, heute eigentlich kaum noch erlebt. Ja, es ist heute alles so unverbindlich und viele hüpfen von einer Gemeinde zur anderen und haben überall die Erwartung, da am Abendmahl teilzunehmen. Und diese Haltung eben ist problematisch, denn einzelne Gemeinden sind Teil des größeren Leibes Christi. Und da ergibt sich etwas anderes draus. Wenn die jetzt gesagt hätten, ja, die sind zwar bei uns in der Gemeinde, aber wir haben sie aus dem Abendmahl ausgeschlossen, aus dem und dem Grund, dann müssten wir auch sagen, wenn das so ist, dann können wir sie auch hier am Abendmahl nicht teilnehmen lassen. Ja. Wenn diese Gemeinde eine bibeltreue Gemeinde ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, da dieser Beschluss dann dieser Gemeinde einfach dann anerkannt werden muss von einer anderen Gemeinde. Ja. Ist deswegen wichtig, denn viele, die ausgeschlossen werden aus einer Gemeinde, akzeptieren diesen Ausschluss nicht und sagen, dann suche ich mir eben eine Gemeinde, die da nicht fragt und die das nicht interessiert und trete dieser Gemeinde bei, wo ich dann wieder am Abendmahl teilnehmen kann. In dem Fall wäre es dann wichtig, dass diese Gemeinde sich erkundigt und sagt, nee, also so geht das nicht. Es gibt hier Dinge, die sind nicht in Ordnung und daran solltest du arbeiten bzw. darüber Buße tun und das in Ordnung bringen. Ich fasse einfach nochmal das von heute zusammen. Es geht darum, den Tod des Herrn zu verkündigen, um Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Gemeinschaft auszudrücken, die Gemeinschaft untereinander zu haben, sind die wichtigen Punkte des Mahls des Herrn und auch das Erwarten seiner Wiederkunft. Wir haben uns jetzt mit der Frage beschäftigt, wer sollte am Abendmahl teilnehmen und dass die Gemeinde ganz klar eine Verantwortung hat, zu prüfen. Bei der Prüfung geht es um drei Bereiche. Die moralische Reinheit, lehrmäßige Reinheit und unreine Verbindungen. Und natürlich die wichtigste Voraussetzung, da werde ich nächstes Mal noch kurz drauf eingehen, ist natürlich, dass derjenige gläubig ist. Ja, das ist mal die erste Voraussetzung, die habe ich jetzt vorausgesetzt. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann brauchen wir alles andere gar nicht weiterprüfen und sich weiter damit beschäftigen. Wir müssen uns noch damit beschäftigen, wo das Mahl des Herrn stattfindet oder stattfinden sollte, wie das durchgeführt werden sollte und wann, falls man dazu Genaueres sagen kann. Deswegen wird es einen weiteren Exkurs geben.